Ist so ein schönes Lied, ne? Aber jetzt zweimal gesungen, heute einmal gesungen, letzten Sonntag schon gesungen zu Ostern. In Christus ist mein ganz Erhalt. Eine vollbiblische Botschaft, 2. Korinther 5, Vers 17. Sind wir in Christ, oder ich kann es vorlesen, da heißt es, 2. Korinther 5, Vers 17, darum, Doppelpunkt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Tolles Thema. Aber es passt grammatikalisch nicht. Es passt nicht. Du kannst diesen Satz in Christus, wie geht das? Das macht keinen Sinn. Es macht Sinn, wenn Christus in uns ist. Also wenn der Christus in uns ist durch den Heiligen Geist. Aber wie willst du in Christus sein? Ich meine jetzt von der Grammatik her, von der Präposition her. Du kannst zu Christus kommen, du kannst bei Christus sein, du kannst mit Christus gehen, du kannst von Christus erzählen, aber wie kannst du in Christus sein? Es geht nicht. Du kannst in die Gemeinde gehen, du kannst in die Mission gehen, du kannst in der Bibel lesen, du kannst in irgendeinen Dienst eingeführt werden, aber wie kannst du in Christus sein oder kommen oder werden oder wie? Wie stellst du dir das vor, in Christus? Dieses in passt nicht. Weil es kann ja nicht räumlich gemeint sein, weil Christus ist ja nicht unter uns. Und wie ist es dann gemeint? Das gibt es im Deutschen nicht. Es gibt eine Ausnahme. In einer Ausnahme, dann bist du in jemanden, aber das ist meines Wissens die einzige Ausnahme, die es im Deutschen gibt, dann bist du in jemanden verliebt. Das ist das Einzige, wo es dieses in gibt. Du bist in Person XY, du bist in eine Person verliebt. Und wenn du so in Christus bist, dann hast du verstanden, ich weiß gar nicht, aber liest euch das Lied nochmal durch. Nicht nur in Christus ist mein ganzer Halt, sondern in seiner Liebe finde ich Halt. In Christus, das hat etwas zu tun mit Beziehung. Wenn wir in die Gemeinde gehen, dann gehen wir räumlich in einen Ort. Und wenn wir sonst irgendwo hingehen oder uns irgendwie in etwas aufhalten, dann sind wir räumlich da, aber das heißt noch lange nicht, dass unser Herz auch mit dabei ist. Aber wenn wir in Christus sind, dann ist das wirklich so etwas wie, wir haben eine Beziehung, wir haben wirkliche Gemeinschaft. Und ich finde dieses Beispiel so toll, dass das Deutsche das doch noch hergibt, in jemanden verliebt zu sein. Ich meine, das ist heutzutage echt schwierig, sich das vorzustellen, weil wir alle ja heute echt sexualisiert sind. Und wenn jemand über Liebe redet, dann denkt der andere schon an irgendwelchen Blödsinn. Aber wenn du wirklich verstehst, was Liebe ist im biblischen Sinne, dann darfst du, dann sollst du wirklich in diesen Jesus, in deinen Herrn verliebt sein. Ich weiß, das hört sich für unser Denken komisch an, weil wir halt in diesem sexuellen Komplex denken danach, aber das ist überhaupt nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Und wie so eine Beziehung aussieht, dass die auf Vertrauen gründet, dass die auf Gespräch gründet, dass die auf Gemeinschaft gründet, dass die auf ein Miteinander gründet und dass es so eine enge Verbindung gibt, dass man nicht von dem anderen lassen kann und lassen will, dass man ständig mit ihm Gemeinschaft haben will, dass man. Und das drückt dieses in jemanden verliebt sein, glaube ich, wunderschön aus. Und das sind nur die Vorworte, weil die Frage ist natürlich, was macht mich denn dann so liebenswert oder liebenswürdig, dass er mich liebt? Was bin ich denn, was bist du denn, dass du, liebenswert bist? Bist du immer schön brav gewesen? Bist du immer schön gehorsam gewesen? Was macht dich liebenswürdig? Die Frage ist falsch. Die Frage ist nicht, was macht dich liebenswürdig, damit Gott dich liebt, sondern dadurch, dass Gott dich liebt, wirst du wertvoll und würdig. Also nicht du bist liebenswürdig und liebenswert, damit Gott dich liebt, sondern weil Gott dich liebt, bist du würdig und wertvoll. Und das knacken wir nicht, das schnallen wir nicht, das denken wir immer, wir müssten etwas bringen, wir müssten etwas tun und verstehen gar nicht, wie wunderbar es ist, anzukommen und geliebt zu sein. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch vorlesen oder mit euch zusammenlesen, Lukas 11, die ersten, die ersten 11 Verse. Wer das weiß, da wird auch über die 10 Gebote, nicht über die 10 Gebote, über das Vaterunser gesprochen, aber nur so am Rande, also eigentlich als kleiner Einstieg. Aber das hat etwas damit zu tun, dass Jesus den Jüngern erklären will, was bedeutet es überhaupt, eine Beziehung zu Gott zu haben. Weil auf der einen Seite denken wir, Beziehung, klar, das haben wir zu irgendwelchen Freunden, das haben wir zu irgendwelchen Kumpels oder so auf einer Ebene. Oder wir denken danach, Beziehung zu Gott unmöglich, weil er steht hier und wir stehen da, das geht nicht. Und beides ist wahr, es geht nicht. Und beides ist nicht wahr, weil es geht, es funktioniert. Es ist von Gott so gewollt. Es ist in seinem Plan, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und er mit uns. Und da fängt er an, wie gesagt, jetzt sind die ganzen Verse, kommen aus Kapitel 11 im Lukas-Evangelium. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Okay. Wenn ihr betet, also wenn ihr betet, nicht falls ihr betet, es könnte ja mal passieren, dass ihr betet, sondern wenn ihr betet. Es wird vorausgesetzt, also beten ist normal. Für einen Christen ist beten normal. Dieses Wenn ist ein temporäres, kein kausales Wenn. Vielleicht ein bisschen viel Grammatik heute Morgen, aber ich sage ja halt einfach nicht, wenn ich mal auf den Gedanken kommen sollte zu beten, sondern wenn ich bete, also wenn ich gleich bete, ich bete auf jeden Fall. Ein Christ betet, das ist seine Lebensäußerung, das ist sein Ausdruck, dass er etwas in sich hat, was er abgeben, was er weitergeben, was er loswerden will. Also wenn ihr betet, ja, wie betet ihr denn dann? Die gucken sich das an und die sehen, ja, unser vorheriger Lehrer, also der Johannes der Täufer, der hat seine Jünger gelehrt, wie sie beten sollen. Und Jesus sagt uns, wie sollen wir beten? Wie macht man das mit Gott reden? Und viele sehen ja dann das Vaterunser alt auf, ja, er sagt ein Mustergebet und das müssen wir dann aufsagen und so müssen wir das halt sprechen. Das ist das Gebet, was Gott den Jüngern gegeben hat, so sollen sie beten. Und das machen sie dann. Und die ganz fromm sind, katholisch fromm sind, die hauen noch ein Ave Maria hinterher. Also zu Deutsch, die bringen das Vaterunser zweimal, das Ave, ich weiß nicht in welcher Konsistenz hätte ich jetzt gesagt, also in welchem Zyklus, aber dann wird dieses Gebet aufgesagt. Und das meint er natürlich nicht. Jesus will, dass wir mit ihm reden. Der will nicht, dass wir ihm ein Gedicht oder ein Gebet aufsagen, sondern er möchte mit uns ins Gespräch kommen. Und Gespräch heißt Kommunikation. Einer redet, einer hört zu und umgekehrt. Das ist Gespräch, das ist Gebet. Das ist nicht ein Gebet, ein Gedicht, einen Text aufsagen, vorlesen, sondern das heißt mit Gott reden und zuhören. Das ist ja manchmal peinlich. Dann halten wir Gebetsgemeinschaft. Und dann 10 Sekunden Schweigen und dann sagen wir ganz schnell Amen, weil wir die Stille nicht aushalten können. Oder meinen, alles ist gesagt. Aber beten heißt auch zuhören. Und wie sollen wir beten? Ich glaube, dieses Kommunikation drückt es sehr gut aus. Das ist halt ein Miteinanderreden. Das ist eine Notwendigkeit, dass man es wirklich zusammentut. Ich kann in mich hineinhören, ich kann mit mir selber reden, aber dann kommt auch nur das raus, was vorher schon mehr drin ist. Da komme ich nicht wirklich weiter, wenn ich nur auf mich, auf mein Level beschränkt bin. Und ich muss mich auf den anderen einlassen, mit dem ich dann rede. Ich kann ihm nicht nur etwas sagen wollen, sondern ich muss auch gucken, wie reagiert der andere. Ich muss auch so weit offen sein, dass ich mir etwas sagen lasse. Ich meine, das ist jedem von uns klar, der so ein bisschen sich mit Rhetorik oder überhaupt mit zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigt hat. Es geht doch darum, dass etwas zurückkommt. Nicht, dass ich meinen ganzen Frust oder meine ganze Freude oder meine ganze Gelehrsamkeit da rauslasse, sondern auch etwas zurückkommt im Gespräch, in der Beziehung. Also lehre uns beten, wie sollen wir das machen? Aus uns heraus würden wir hier alles Mögliche machen. Aber Gott, wenn wir mit dir reden können, sollen, wollen, dürfen, dann wollen wir das doch auch auf rechte Weise tun, dann wollen wir doch auch den größten Gewinn davon haben und dann wollen wir doch auch wirklich von dir etwas mitnehmen. Und dann schauen die Jünger Jesus an und die sehen, irgendetwas ist an seinem Gebet, am Gebet Jesu zu seinem Vater, da stehen wir ja gerade, ist irgendwie anders und die wollen das auch. Die wollen auch mit dem Vater reden. Die wollen nicht nur gucken, Jesus, mach du das mal für uns. Das heißt ja immer so, ich habe das schon ein paar Mal gehört, Andreas, bete du für mich. So nach dem Motto, du kannst das besser. Wieso kann ich das besser? Es geht doch nicht darum, dass jetzt ein richtiger Text aufgesagt wird, sondern dass der Mensch, der zu Gott redet, der zu Gott betet, auch mit Gott in Beziehung kommt. Also wenn einer sagt, du kannst besser beten, würde ich mal sagen, ist vollkommener Blödsinn. Der kann vielleicht besser formulieren, der hat eine bessere Rhetorik, Aussprache oder bessere Wörter. Aber wieso kann jemand besser beten, nur weil er einen besseren Wortschatz hat? Ja, das ist der Hintergedanke. Deshalb schicken sie manchmal auch so Maria vor. Das ist der Hintergedanke, warum Maria, also auf diese Geschichte, die kennt ihr ja danach, wo Maria, wo die Leute in dem, eben bei dem Hochzeitsmahl zu Maria gegangen sind, sag du ihm doch bitte. Oder wo heute in der Kirche, in der katholischen Kirche, diese Ave Maria, bitte du für uns zu Jesus. Weil einer Frau kann man das ja nicht abschlagen. Oder du hast ja einen besseren Draht nach oben, dich hört er besser. Aber das ist falsch. Jesus möchte mit dir ins Gespräch kommen. Und wenn ich für dich um Heilung bei Gott beten soll, warum sprichst du nicht selber mit ihm? Geht es dir um die Heilung oder geht es dir um die Beziehung zu Gott? Dann müsstest du, der mich jetzt als da so vorschiebt, eigentlich sagen, eigentlich geht es mir nur um die Heilung. Aber was soll ich denn machen? Ich habe ja keinen Draht zu ihm. Ja, dann kriegst du einen Draht zu ihm. Dann machst doch wie die Jünger. Lehre uns, lehre mich beten. Wie soll ich beten? Wie kann ich diesen Heiligen, wie kann ich diesen großen, unbekannten Gott denn ansprechen? Muss ich ein richtiges Wort sagen? Muss ich die richtige Ansprache wählen? Muss ich den richtigen Knicks machen? Oder wie geht das? Nein, das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Eine richtige Form, ein Knickschen. Hier gibt es ja in diesen Kirchen gibt's ja immer diese Kniebänke, wo man sich zu den richtigen Zeiten dann hinknien muss. Welche Haltung muss ich annehmen? Wie muss mein Gebet aussehen? Muss ich arm? Muss ich dreimal arm sagen? Wie muss ich getauft werden? Dreimal untertauchen? Nur einmal? Alles Form, alles irgendwelche Rituale, die durchgeführt werden, die auch ihre Berechtigung haben, aber die nicht die Voraussetzungen sind, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Das ist Magie. Aber Kadabra, dreimal schwarzer Kater, dann läuft es. Der richtige Zauberspruch gesagt, dann muss Gott hören. Das ist nicht Gebet. Das ist Beeinflussung. Das ist in gewisser Weise auch Machtpolitik. Aber die Jünger haben gemerkt, Jesus redet wirklich mit Gott. Der redet mit ihm. Da kommt auch was zurück. Der sucht diese Zeit, diese stille Zeit im Gebet. Der sucht die Zeit mit seinem Vater. Und das wollen wir auch. Ich will auch, wir wollen auch mit Gott selber reden. Wir wollen das. Bring uns das bei, sag uns, wie das geht. Das ist unser herzliches, das ist unser wirkliches Verlangen. Wenn du betest, wie gesagt, temporär. Gleich wird gebetet. Nicht, wenn ich irgendwann mal bete, sondern wir beten gleich. Als Lebensäußerung, das kommt aus mir heraus. Wir reden gleich beim Kaffee trinken. Warum beten wir nicht beim Kaffee trinken oder vorm Kaffee trinken? Also nicht, um fürs Kaffee trinken zu danken, ist natürlich schön. Aber warum reden wir nicht einfach so mit Gott, wie wir jetzt miteinander, gut, im Augenblick mache ich einen Vortrag, wie wir gleich wieder miteinander reden werden. Ich habe mal vor Jahren einen Vortrag von Hans-Peter Reuer gehört. Da hat er gesagt, er macht Gebetsspaziergänge. Da geht er allein durch den Wald und redet mit seinem Herrn. Super, ich finde das toll. Weißt du was? Er hat gesagt, das ist die schönste Zeit seines Lebens. Wenn er mal einfach mal so einfach mit Gott reden kann. Einfach mal Gott sagen kann und dann auch in der Ruhe des Waldes einfach auch Antworten bekommt. Nicht der ganze Lärm und die ganzen Sachen so dazwischen schlagen. Aber wie sieht dann so ein Gebet aus? Wieso antwortet Jesus dann, Vers 2, und er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, wieder dieses temporäre wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wer hier mitliest, wird sehen, da stehen eine ganze Menge Ausrufezeichen, eine ganze Menge Appelle. Gewisse, so macht ihr das. Du redest ihn an. Du sprichst erstmal zu einer Person. Du redest nicht in dich hinein, sondern du sprichst zu ihm, Vater. Also das ist eine ganz konkrete Anrede. Das ist nicht nur irgendwie, irgendwer, sondern es ist persönlich. Vater, mein Vater, Vater unser, wenn du in der Gemeinschaft betest, wie hier steht. Es ist eine vertraute Beziehung. Du hast nur einen Vater. Geht nicht anders, biologisch geht das nicht anders. Und auch hier ist es so gesagt, du hast nur einen Geistlichen, du hast nur diesen einen Vater im Himmel. Und den sprichst du an. Und du hast eine Motivation, wenn du mit ihm redest. Die erste Motivation ist nicht, erfüll mir meine Wünsche, sondern die erste Motivation ist, geheiligt werde dein Name. Das ist die Grundlage für jedes wirkliche Gebet. Nicht ich will, ich brauche, ich muss oder mir hat man oder sonst irgendetwas, sondern die erste Grundlage von wirklichem Gebet, das Ziel überhaupt, mit Gott auf eine Ebene ist das falsch, mit Gott in eine Beziehung zu kommen, mit Gott über eine Sache zu reden, ist, dass durch diese Sache, die wir jetzt miteinander besprechen, Gottes Name geheiligt wird, dass Gottes Gedanken auch meine Gedanken werden, dass sich etwas in mir verändert, dass Gott geheiligt wird, dass Gott groß gemacht wird, dass Gott geehrt wird durch mich, durch dich. Oh, Überleg mal, wie deine Gebete aussehen. Ist da wirklich der Gedanke, möchte ich, dass durch mein Gebet, durch meine Beziehung mit ihm, durch mein Leben hier Gott geehrt wird? Oder möchte ich es einfach nur gut haben? Möchte ich einfach nur Probleme weggebetet haben? Möchte ich einfach nur, dass er, möchte ich geheiligt werde, dein Name als Grundlage für jedes Gebet? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Deine Herrschaft soll hier geschehen. Du sollst hier regieren. Zu 100%. Du sollst hier regieren auf dieser Welt. Nicht du sollst mir helfen, damit ich hier regieren kann, sondern du sollst regieren. Deine Maßstäbe, deine Gesetze, deine Gebote, dein Wille zählt, nicht meiner. Du sollst regieren in meinem Leben, in dieser Gemeinde, auf dieser Welt. Das muss man den Leuten vielleicht mal sagen. Dass das eigentlich der Sinn eines Gebetes ist, dass das Sinn eines Gottesdienstes ist, dass Gott gedient wird, dass Gott die Ehre gegeben wird. Bei manchen musikalischen Darbietungen, nicht bei unseren hier, denke ich mir manchmal, das geht darum, dass die Leute sind in Ekstase tanzen, aber nicht, dass Gott geehrt wird. Bei manchen Vorträgen denke ich mir, der Prediger will groß rauskommen und nicht Gott. Bei manchen Zusammenkünften denke ich mir, da geht es um gute Gemeinschaft untereinander, aber ob Gott dabei ist oder nicht, ist total egal. Dein Name soll geehrt werden. Frag dich das mal, ist ganz schön peinlich, wenn du dann nachher zu der Antwort kommst. Ist bei mir doch nicht so. Aber das ist die Grundlage, dann nachher etwas zu verändern. Lehre mich, lehre uns beten. Lehre mich das. Aus mir heraus kann ich das nicht, aber ich möchte das lernen. Ich möchte mich nicht selbst verwirklichen, ich möchte, dass dein Reich groß sichtbar wird. Und dass dein Wille geschieht. Und dann fängst du am besten mit dir selber an. Dann sagst du nicht, ich wünsche mir das von dir, ich wünsche mir das von dir und ich wünsche mir das von dir, dass du dich gefälligst so verhältst, sondern da fängst du am besten bei dir selber an. Dann schaust du am besten erstmal, wo handle ich denn nicht so, wie ich mich in Gottes Willen wohl wirklich, wirklich verhalten sollte. Wo passt es denn bei mir nicht? Wo muss Gott mich denn verändern? Wo soll Gott mich denn verändern? Wo will ich denn, dass ich wirklich passend bin für diesen Gott? Wo bitte ich denn, dass er an mir etwas tut? Und wenn du dann so einen Gebetsspaziergang machst, à la Hans-Peter Reuer, und du nimmst dir 2 Stunden Zeit, ich glaube, du wirst eine Menge erleben. Wunderbare Dinge erleben. Und das musst du dir dann auch sagen lassen. Und dann ist die Frage, wie reagierst du da drauf? Dann sagt dir Gott etwas, dann erfährst du etwas, dann erlebst du etwas. Dann staunst du auf einmal, boah, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Wie kann das denn auf einmal sein, dass Gott so mit mir redet? Hat das jetzt irgendeine Stimme zu mir gesagt? Das kann mir nicht eine Amsel aus dem Wald gezwitschert haben. Das muss ja, wieso kommt das auf einmal, dass Dinge in mir groß werden, die ich sonst gar nicht wahrgenommen habe? Warum kommt dieser Gedanke jetzt auf einmal im Kopf? Wieso ist das so? Weil Gott in dir ist. Und vielleicht auch du in ihm, wenn diese, die ich am Anfang versucht habe, zu erklärende Beziehung da ist, der Anfang eines geistlichen Verliebtseins, eines Hinwendens, eines Miteinanders, eines voll auf den anderen Einlassen, eines alles, was du dir so, wenn du dich noch daran erinnern kannst, an die große Liebe dann halt zurückdenkst. Oder vielleicht auch wirklich gerade erlebst, aber auch geistlich erleben darfst. Geistlich sauber, rein erleben darfst. Gib uns täglich unser Brot. Vers 3. Wollen wir alle nicht. Wir wollen nicht täglich unser Brot. Wir wollen unser Brot 3 Jahre im Voraus. Wir wollen einfach wissen danach, was ist morgen, was ist übermorgen, wann kriege ich meine Rente, erst mit 67. Ich will nicht täglich mein Brot, ich will es im Voraus. Ich will schön planen, dass ich halt weiß, so läuft das Ganze. Und ich will auch nicht nur Brot, ich will Luxus. Ich will nicht nur Brot, jeden Tag Brot. Ich will nicht nur Manna. Ich will was richtig Abwechslungsreiches. Und ich will es nicht von Gott, ich will es mir selber leisten. Ich will es mir erarbeiten. Ich will nicht von Gott abhängig sein, ich will es selber machen. Passt alles nicht. Weder Brot, noch täglich, noch von Gott haben. Und gerade das wäre doch so gut und richtig und entspannend, wenn ich mich darauf konzentrieren würde. Den Luxus auf ein Minimum runterfahren, mich täglich neu auf Gott zu verlassen und mich wirklich auf Gott zu verlassen, könnte ich viel entspannter leben. Und ich weiß selber, ich kenne das bei mir auch, ich habe mir auch schon ausgerechnet, wie ich nach heutigem Stand, wann dann endlich die Rente anfangen würde, ist vollkommener Blödsinn. Vielleicht erlebe ich sie nicht, mit wie viel Euro erlebe ich sie, dann kann ich damit noch leben. Kopfkino. Ich könnte hier einfach einen Tag nach dem anderen leben. Nicht, weil ich so ein entspannter Typ bin, sondern weil Gott mir gesagt hat, ich sorge für dich. Ich will für dich sorgen. Wenn du dich um meine Sache kümmerst, kümmere ich mich um deine Sache. Ist doch super. Der kümmert sich doch besser als die Deutsche Rentenkasse um mich. Norbert Blüm, wer den noch kennt, die Renten ist sicher. Ja, traust du auf Blüm oder traust du auf Jesus? Kennt Blüm noch einer? Muss man nicht kennen, ist aber auch egal, ob man ihn jetzt kennt. Ist ja heute noch viel unsicherer. Nein, ist heute genauso sicher, wenn du dich auf Gott verlässt. Ja, brauchst du nicht gucken, wie entwickeln sich die Goldpreise, die Ölpreise, die weiß ich nicht, was, die Inflation. Ist doch total egal, wenn du in Gott deinen Versorger hast. Das ist nicht Theorie, das ist Theorie für dich, der du das noch nicht gemacht hast. Und ich weiß bei mir jedes Mal, ich bin mir ziemlich sicher, ich freue mich drüber, weil meine Arbeit ist nicht schön, ist nicht bla bla bla, aber das Geld kommt jeden Monat pünktlich. Und ich weiß, es ist auch blöd, das Geld kommt nicht vom Arbeitgeber, das kommt von Gott. Und ich weiß, ich denke trotzdem so, es überweist mir die Firma. Sollte ich auch mal in meinem Kopf vielleicht ein bisschen, Opel hatte mal einen tollen Spruch, umparken im Kopf, fand ich super. Die alten Opel dann, ist egal, wieso, aber doch vielleicht zum Erzählen. Opel war ja eine Marke, die keiner besonders cool fand. Und da musste man einfach mal umparken im Kopf lernen. Und seitdem funktioniert Opel. Nicht, weil die Technik besser geworden ist. An der Technik von Opel hat sich nichts verändert, aber die Werbung hat sich verändert. Du hast einfach mal umparken im Kopf gemacht. Du könntest einfach mal ein bisschen deine Gedanken umstrukturieren, auf das Richtige, auf das Wesentliche, auf das Wahre lenken. Dass Gott dein Versorger ist täglich und dass gewisse Dinge du vielleicht auch gar nicht brauchst. Lassen wir es einfach mal dahingestellt als Gedankengang. Vers 4. Und vergib uns unsere Sünden. Was? Sünden? Wir haben Sünden? Doch. Und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem? Mist, okay. Steht da wirklich. Und vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Vergib uns unsere Sünden. Täglich am besten noch. Ja, stimmt, täglich. Also auch als Christ lebst du kein sündloses Leben. Passiert nicht. Und die das behaupten, die haben noch nicht verstanden, was Sünde ist. Oder sie haben halt einen Hang zur Heuchelei oder zu sonstigen Dingen. Aber ich, du, wir, jeder von uns sündigt täglich. Und jetzt kann ich nicht sagen, das ist nicht das Problem. Es ist ja ein Problem, sonst würde es Gott nicht ansprechen. Aber es ist dann in dem Moment kein Problem mehr, wenn ich diese Sünde vor Gott bringe und Vergebung erfahre. Aber das muss ich dann auch tun. Ich wundere mich, dass mich letzte Woche keiner darauf angesprochen hat, auf dem Gedanken, ich kann mir nicht selbst vergeben. Ja, ich kann mir nicht selbst vergeben. Nee, Entschuldigung, ich kann mich nicht selbst entschuldigen. Gott muss mir vergeben, so war der Gedanke. Ja, ich kann mich nicht selbst entschuldigen. Das kann ich nicht. Aber ich muss mir von Gott vergeben lassen. Und das tut er. Das hat er gesagt, dass er mir vergeben will, wenn ich zu ihm komme. Immer wieder. Jeden Tag. Wenn ich das von Gott erfahre, jeden Tag neu die Vergebung, dann müsste ich eigentlich auch bereit sein, jeden Tag neu den Menschen zu vergeben, die Vergebung bei mir suchen. Aber wenn ich schon so cool und weiß ich nicht was bin und sage, ich brauche keine Vergebung, dann werde ich auch ganz schwierig anderen vergeben können. Dann kommt einer zu mir und sagt Entschuldigung, dann sage ich, nö. Oder zumindest denke ich, nö. Oder zumindest will ich, nö. Warum sollte ich? Nein, geht doch gar nicht. Der Gedanke ist schon dann falsch, wenn ich nicht mehr erkenne, dass ich selber schuldig bin. Wenn ich das schon nicht mehr verstanden habe, dann klappt es auch nicht mit der Vergebung gegenüber meinem Nächsten. Einmal falsch abgebogen, Ziel komplett verfehlt. Aber es gibt Korrektur, es gibt Veränderung. Es gibt diese Möglichkeit, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und das könnte da sein, dass er dem Übel an die Wurzel geht und mir nicht zeigt, was der andere alles falsch getan hat, sondern dass er zeigt, was ich falsch getan habe. So ein Gebetsspaziergang könnte ganz schön unangenehm werden, dass du auf einmal merkst, Gott hat mit dir zu reden, Gott will dir etwas sagen, Gott hat dir was Unangenehmes zu sagen. Und am Ende des Gebetsspazierganges hast du aber auch erlebt, dass Gott dir vergibt und kommst befreit aus dem Wald zurück und bist auf einmal so frei, dass du auch deinem Nächsten diese komische Sache dann vergeben hast, die er dir angetan hat. Das ist eine Konsequenz daraus, weil wenn ich die erste nicht gehe, wird die zweite auch fast unmöglich sein. Und der dritte Gedanke, und führe uns nicht in Versuchung, da denken wir Christen ja auch, ach, Versuchung habe ich keine Probleme mit. Doch hast du ein Problem mit. Und wenn du nicht im Gebet bist, wirst du fallen. Dann wirst du fallen, weil du dann nämlich auf deine eigene Kraft angewiesen bist und die ist nur begrenzt. Und es wird irgendeine Situation kommen, der Teufel schläft nicht, wir wissen das, die wird kommen, die wird zu groß, zu hoch, zu krass für dich sein. Und ihr wisst das, Matthäus 4, lesen wir jetzt nicht vor, die Geschichte, wo Jesus in der Wüste war, wo er vom Teufel versucht worden ist. Und der Teufel, der macht doch vor dir keinen Halt. Wenn er selbst Jesus dann nachher versucht hat, warum sollte er dich dann, ach du, nee. Nein, jeder von uns wird versucht werden. Und das geschieht, dass wir es teilweise gar nicht merken. Wenn der Teufel sich als Engel des Lichts verkleidet, dann erwarte doch mal, dass er das deshalb tut, weil er nicht erkannt werden will. Er verkleidet sich, weil er nicht als Teufel auftritt, das erkennen wir ja noch, sondern weil er auf eine schöne, nette Art und Weise kommt, wo wir vielleicht staunen, strahlen oder ihm vielleicht sogar noch die Ehre, wo wir auf jeden Fall dann nachher nicht sofort verstehen, dass wir es mit dem Teufel, dem Widersacher, dem Satan, dem Gegenspieler zu tun haben und noch denken, wir haben die Sache im Griff, oder noch denken vielleicht, wir werden gesegnet, aber im Endeffekt vorspielt, heuchelt, sich verkleidet als: Komm niemals auf den Gedanken, das könnte mir nicht passieren. Nimm, welche Sünde es auch ist, die schlimmste, die dir einfällt, und sag, das könnte mir niemals passieren. Doch. Ich würde niemals jemanden umbringen. Ist wahrscheinlich das Schlimmste, was uns jetzt einfällt. Es gibt noch Schlimmeres. Aber doch, es könnte dir passieren. Es gibt keine Situation, keine Sache, wo du hundertprozentig sagen kannst, ich niemals. Und wenn du schon reingehst in so eine Situation und es passiert dir dann doch, dann geh damit richtig um. Aber wenn du schon falsch in die Situation reingehst, wirst du dann, wenn es dir doch passiert ist, anfangen es zu leugnen, anfangen rumzuheucheln, jemand anders die Schuld zu geben, du wirst dich dann nicht der Situation stellen. Geh mit einem gesunden Bewusstsein in die Situation, ich bin zu allem Schlechten fähig. Und das soll dich nicht runterdrücken, sondern das soll dir die Wahrheit zeigen. Und dann, da war ein Komma, und dann realisiere, und Gott ist mit mir, der sagt, dass er mich in der Versuchung bewahren will, weil ich es selber nicht schaffe. Und das soll dich nicht runterdrücken, soll dir nicht sagen, Gott hält den Daumen drauf, sondern das soll dir zeigen, Gott hebt den Daumen hoch. Er bringt dich durch diese Situation, die Situation zu leugnen, wäre Realitätsverweigerung. In der Situation zu Gott zu erkennen, ist die einzige Möglichkeit, durch diese Situation gut und heil und gesegnet durchzukommen. Aber dazu muss ich selber bereit sein zu realisieren, ich bin versuchbar schwach und immer noch zu jeder Sünde, jeder Schlechtigkeit fähig. Ich brauche Erlösung. Das feiern wir nicht nur im Abendmahl, sondern das brauche ich immer wieder. Ich bin aus mir heraus zu nichts Gutem fähig. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich zitiere es einfach mal. Dieser Mensch hat gesagt, Christsein ist nicht schwer, also in dem Sinne von anstrengend. Ist es gar nicht. Dann hat er gesagt, Christsein ist aber auch nicht leicht. Ist nicht schwer, ist nicht leicht. Und dann hat er gesagt, ist unmöglich. Ist nicht schwer, ist nicht leicht, ist vollkommen, ist nicht A oder B, es ist C. Es ist unmöglich, aus dir heraus, aus mir heraus. Es ist unmöglich, dass ich aus mir heraus das produziere, was Jesus möchte. Aus mir heraus kann ich das nicht. Es ist unmöglich. Einige schweben auf Wolke 7 und sagen, toll, Christus nachzufolgen. Andere liegen unten und sagen, ich vergehe unter meinen Sünden. Beide Perspektiven sind falsch. Nicht schwer, nicht leicht, unmöglich. Aus dir heraus. Und in Christus, Beziehung, ist es das, was Gott sich von dir, mit dir wünscht. Eine Beziehung zu dir zu haben. Und jetzt macht er ein Beispiel, das können wir ziemlich schnell übergehen, weil das, glaube ich, jeder versteht. Die Verse 5 bis 7, bis 5 bis 8. Und er spricht zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte, Freund, er geht wieder auf die Beziehungsebene, nachher geht er auf die Vaterebene, oh, er ging schon auf die Vaterebene, auf die Beziehungsebene, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote. Und mein Freund ist von der Reise, das ist ein anderer Freund, und mein Freund ist von einer Reise zu mir zu gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett und ich kann nicht aufstehen, um dir etwas zu geben. Ich sage euch, wenn er nicht deswegen aufstehen und zu ihm kommen würde und ihm etwas geben würde, weil er sein Freund ist, er wird es ihm doch wegen seiner Unverschämtheit geben und aufstehen und ihm geben, wie viel er braucht. Kann man jetzt lange drüber reden. Ich glaube, es ist uns klar, was ihr Jesus hier sagen möchte. Ihr habt Beziehungen, ihr habt Freundschaften, ihr wisst doch alle, wie man miteinander umgeht. Und wenn sogar ein menschlicher Freund so handeln würde, aufgrund von eurer Unverschämtheit, wie viel Gott, der viel mehr geben kann und der euch viel mehr liebt, als dieser menschliche Kumpel, Freund, Kollege, Nachbar. Ist doch klar. Ah, ich sehe Gott aber nicht. Ich glaube das nicht. Gebetsspaziergang. Nach 2 Stunden weißt du mehr. Nach 2 Stunden bist du ein anderer Mensch. Vers 9. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Warum muss ich bitten? Na klar, ich bitte, weil ich merke, da fehlt mir was. Ich bin mangelhaft. Mir fehlt etwas. Ich brauche etwas. Ich muss bitten. Ich will bitten, weil ich will etwas haben. Ich soll bitten. Ich darf bitten. Ich möchte bitten. Lehre uns beten. Ich möchte, dass dieser Mangel behoben wird. Und ich kann ihn nicht selber beheben. Ich möchte, dass du ihn behebst. Dass du, Gott, meinen Mangel behebst. Nicht irgendein toller, cooler Lehrer, sondern dass du ihn behebst, dass es nachher wirklich gut ist. Sucht, so werdet ihr finden. Klar, warum soll ich suchen? Weil mir etwas verloren gegangen ist oder weil mir etwas fehlt oder weil ich irgendwie etwas brauche. Sonst bräuchte ich nicht auf die Suche gehen. Aber ich soll suchen. Und ich werde finden. Und ich soll anklopfen. Anklopfen, Tür aufmachen. Also ich muss klopfen, der andere macht die Tür auf. Beziehung. Du liest das Neue Testament, liest eigentlich die ganze Bibel und liest sie unter dem Aspekt Beziehung. Zwischenmenschliche Beziehung der Jünger untereinander, klar, das auch und toll und wunderbar. Aber Beziehung von Gott zu Menschen. Du wirst staunen, wie viele Vokabeln hier drinstehen, die genau auf diese Beziehungsebene gehen. Klopft an, so wird euch aufgemacht werden. Also hingehen, sich bemerkbar machen. Zeigen, hier bin ich will zu dir, mach mir die Tür auf, öffne mir, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und jeder, Vers 10, jeder, der bittet, der empfängt, der sucht, der findet und ihm anklopft, der wird aufgetan. Und das passiert schon auf menschlicher Ebene. Und Gott sagt, genauso noch viel mehr passiert es bei mir, mit dir, von Gott zum Menschen, von dem Vater zum Kind, von dem Freund zu dem anderen Freund. Dann sagt er noch, so als Veranschaulichung, Vers 11, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er um ein Brot bittet? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm statt eines Fisches eine Schlange geben? Oder auch, wenn er ihn um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Macht kein Vater. Er gibt nichts scheinbar Gutes, er gibt nichts Schlechtes, er gibt nichts, was er eh schon loswerden will, sondern er gibt seinem Kind etwas Gutes. Er tut nicht so, als ob er etwas zu geben hätte. Er tut nicht irgendwie so, ach, da geht die Kollekte rum und schmeißt einen Knopf rein, damit es so aussieht, als ob irgendwas gegeben wurde, aber er will nichts geben. Er will gerne geben. Und diese Beispiele hier, Stein statt Brot, Schlange statt Fisch, Skorpion statt Ei, das sind Beispiele, damit die Leute damals es verstehen, wie ist Gott? So ist Gott. Besser als jede menschliche, zwischenmenschliche Beziehung. Die hatten damals solche Beziehungen. Für die war es klar, wie ein Vater mit seinem Sohn, wie ein Freund zu einem Freund. Das brauchte man ihnen nicht erklären. Aber man musste ihnen erklären, so und noch viel mehr, noch viel besser, noch viel tiefer, noch viel intensiver, noch viel will Gott mit dir eine Beziehung haben. Und wenn schon kein irdischer Vater seinem Kind etwas verweigern würde, wie viel weniger würde es Gott tun? Und dann sagt er genau, bittet so, 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 so. Und wir haben ja gerade schon mal diese Geschichte angefangen, oder ich habe die gerade schon angefangen, mit, als Jesus danach auf der Hochzeit war und Maria danach zu den Leuten hingegangen ist und gesagt hat, was er euch sagt, tut. Maria hat das Ganze nicht pauschal abgebügelt, sondern nach dem Motto, der wird schon irgendwie was machen, sondern sie hat gesagt, in dieser Situation darfst du dich voll auf ihn verlassen und das tu dann auch. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich jetzt meine. Wir beten ja gerne für alles Mögliche und entweder beten wir ganz konkret oder wir beten ganz pauschal. Ganz pauschal heißt, Herr, bitte segne Deutschland. Und ganz konkret heißt, Herr, bitte tu das, das, das und tu es genau so. Und beides hat große Probleme. Wenn ich Gott für Deutschland bitte, weiß ich nachher nie, hat er gehandelt oder hat er nicht gehandelt. Traue ich mich überhaupt, ihn was Konkretes zu bitten? Wie ist meine Beziehung zu überhaupt? Will ich überhaupt oder sonst irgendwo, muss ich nur ein frommes Sprüchlein sagen? Das ist das eine Extrem. Und das andere, wenn ich es genau ihm vorschreibe, dann will ich nicht, dass Gott die Ehre gegeben wird, dann will ich nicht das, könnt ihr euch erinnern, der Anfang vom Vater Unser, sondern will ich im Endeffekt, dass Gott meinen Willen tut. Und Maria macht es wunderbar und sie sagt, was er euch sagt, das tut. Sie gibt ihm volle Freiheit und möchte, dass ihm die Ehre gegeben wird und weiß genau, er wird sich der Situation annehmen und ich kann mich da raushalten. Und das ist wunderbar, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, zu wissen, er wird die Situation in die Hand nehmen und ich brauche ihm keine Vorschriften machen, wie er das Ganze zu erledigen hat. In einer Geschichte erklärt. Und wir eiern rum und tun und denken und machen und müssten Gott jetzt auf der einen Seite erklären oder trauen uns auf der anderen Seite, ihn nicht zu bitten, dass er doch wirklich handeln möchte. Aber sowas fällt dir auf, wenn du einen Gebetsspaziergang machst. Sowas fällt dir nicht auf, wenn du einfach mal deine Bibel runterratterst und deine drei Kapitel schaffen musst. Das fällt dir auf, wenn du mit Gott in Beziehung kommst, wenn er mit dir redet, wenn er dir diese Geschichten, diese Worte, diese Begebenheiten erklärt. Können dir das doch mal. Ich weiß nicht, was du damit davor hast. Ich weiß nicht, wie das Wetter wird, ist aber egal. Du musst ja nicht spazieren gehen. Du kannst auch irgendwo anders hingehen. Du kannst es theoretisch auch auf dem Sofa machen, aber in der Natur ist es viel besser, viel eindrucksvoller, viel stiller teilweise. Handy zu Hause lassen, läuft. Weil Gott mit dir reden möchte. Weil Gott dir etwas zu sagen hat. Willst du es? Und wenn du es willst, heißt das auch, ich akzeptiere auch die Antwort. Ich akzeptiere dann auch, wenn Gott zu mir redet, das war nicht nur ein schlechter Schlaf, ich habe nicht schlecht geschlafen, aber es war nicht nur ein blöder Gedanke, sondern akzeptiere ich auch, dass das, was Gott mir dann gesagt hat, sagen möchte, erklären möchte, mir vermitteln möchte, mit mir tun möchte, dass er das auch wirklich tun möchte. Dass dieses nicht nur mal meine Gedanken sortieren ist, sondern dass Gott dann mit mir, zu mir reden darf. Dann ist auch wirklich in diesem Zitat nochmal Christsein nicht anstrengend oder leicht, sondern unmöglich, sondern dann ist Christsein aus mir heraus so unmöglich, aber auf einmal total befreiend, weil ich nach so einem Spaziergang, nach so einem Gespräch in der Beziehung merke, Gott ist doch da. Gott ist da und diese menschlichen Pole sind vollkommen irrelevant. Es ist nicht so oder so, es ist in Gott total anders, aber das merkst du erst, wenn du dich darauf einlässt. Da kann man viel drüber reden, aber man muss es erleben. Wer gut katholisch ist, versteht, was ich jetzt meine. Wer nicht gut katholisch ist, dem versuche ich es im Englischen zu erklären und wer es dann auch nicht verstanden hat, dem erkläre ich es gleich beim Kaffee trinken. Ich habe gerade viel von Kommunikation gesprochen, immer wieder. Kommunikation, ein Reden, ein Geben, ein Nehmen. Aber es gibt noch etwas, was die Kommunikation steigert und das ist Kommunion. Von der Kultur. Ja, im Englischen ist das super. Im Englischen könnte man sagen, von Communication to Community. Also von der Kommunikation zu der Gemeinschaft. Kommunion, also das bringt es jetzt von der Zeit nicht mehr, aber dafür haben die Katholiken, katholische Kirche, diese Kommunion ja eingeführt als eine Gemeinschaft, als ein Begegnungsmal, als etwas, wo man die innigste, tiefste Gemeinschaft haben kann. Vergesst die Kommunion, die katholische, von Communication to Community. Von der Miteinanderreden zu einer innigen, festen, tiefsten Gemeinschaft. Das kann passieren, wenn du dich auf den anderen einlässt, wenn du nicht nur mit ihm Gedanken austauschst, nicht nur mit ihm redest, sondern wirklich in die Kommunion, in die Community kommst, in die Gemeinschaft, in die Beziehung, in das in Christus sein. Das wünsche ich euch für heute, für die nächste Woche und ich bin mal gespannt, was ihr erlebt. Stehen wir auf und beten wir miteinander. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du da bist und dass wir nicht nur über dich reden, sondern zu dir, mit dir reden dürfen und dass wir erwarten dürfen, dass du hörst, dass du antwortest, dass du da bist. So befehlen wir uns dir an für heute, für morgen, für die ganze Woche, ja, und für unser ganzes irdisches Leben, einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was wir mal im Himmel erleben dürfen, auf dich, den wahren Gott, den echten Freund, den Mittler und den, der bei uns ist, alle Tage. Hab Dank dafür. Amen.
Ja, ich möchte den Gottesdienst jetzt auch schließen. Wir singen zusammen noch ein Lied und dabei legen wir unsere Gaben zusammen.